D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Pizza oder Salat? Graues T-Shirt oder weißes? Oma anrufen oder Oma morgen anrufen? Wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Zehntausende Male am Tag haben Gehirnforscher herausgefunden. Und eine Studie hat da ergeben, dass es mächtigen Menschen, also den Entscheidern, besonders schwer fällt, sich schnell zu entscheiden. Die brauchen oft was länger. Wir testen das gleich mal aus, gleich so gegen 6:50 hier in D-Radio Wissen, wie gut ihr im Entscheiden seid. Müsst ihr euch dann jetzt entscheiden, ob ihr so lange dran bleibt oder nicht. Ich empfehle ja, lohnt sich. Außerdem schauen wir auf den Streik morgen bei Eurowings und jetzt auch Germanwings. Ihr fragt euch, was ist eigentlich da der Unterschied? Naja, eigentlich wollte bisher nur Eurowings die Flüge ab Düsseldorf und Hamburg bestreiken. Germanwings hängt sich da jetzt irgendwie dran. Wer da alles betroffen sein wird, das klären wir auch diese Stunde gleich bei uns. Die Redaktionskonferenz am 26. Oktober. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Lasst uns kurz auf die harten Verhandlungen in Brüssel schauen. Es geht um CETA und um einen sehr beliebten, charismatischen Politiker, der bald eingeflogen werden könnte, Kanadas Premier Justin Trudeau. Noch sind die innerbelgischen Verhandlungen über die Präzisierung der CETA-Texte nicht abgeschlossen. Noch ringt Belgien um eine gemeinsame Position aller Regionen und Sprachgruppen zu CETA. Ist also noch unklar, ob dieser Freihandelsvertrag von Kanada und der EU heute noch unterzeichnet wird oder in den nächsten Stunden. Und bei Justin Trudeau ist es jetzt die Frage, fliege ich oder fliege ich nicht? Ja, das sind gerade wahrscheinlich seine Gedanken. Er sollte nämlich eigentlich morgen nach Brüssel fliegen für die Unterschrift. Wie weit sind wir? Der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist sich ganz sicher.
Ich bin guter Hoffnung, dass es zu einer Einigung zwischen der belgischen Regierung und der wallonischen Regierung und anderen Landesteile-Regierungen kommt.
Oui, oui. Wie schätzt denn unser Korrespondent in Brüssel die ganze Sache momentan ein? Jörg Münchenberg verfolgt für uns die Verhandlungen heute Abend. Jörg, was ist denn dein aktueller Stand? Wie verlaufen die Verhandlungen?
Also es tut sich in jedem Fall was. Man hat heute den ganzen Tag nochmal zusammen gesessen, und zwar die Ministerpräsidenten der Regionen und Sprachgemeinschaften und auch noch der belgische Außenminister Didi Reinders, und hat sich nochmal über diese von dir schon erwähnte Zusatzerklärung gebeugt, hat gefeilt an den Texten nochmal, und diese Sitzung ist jetzt zu Ende gegangen vor ein paar Minuten, und jetzt wird das Ganze von den Juristen der regionalen Parlamente überprüft werden, und dann will man um 21 Uhr sich noch einmal treffen. Also das hört sich schon so an, dass man sich jetzt verständigt hat auf diese Zusatzerklärung. Aber man muss wissen, selbst wenn man sich da geeinigt hat, dann ist das noch längst nicht das Ziel erreicht. Denn es gibt ja auch noch die Mitgliedsländer, die müssen das Ganze ja auch noch absegnen, dass sie damit einverstanden sind. Also da ist noch viel Arbeit zu tun. Und die spannende Frage ist eben, reicht das alles wirklich noch, dass man das bis morgen hinbekommt? Weil morgen soll ja der EU-Kanada-Gipfel stattfinden. Und ich vergaß noch, auch die Parlamente der Regionen, die müssen am Ende dem Ganzen auch noch grünes Licht geben.
Was waren denn noch die kritischen Punkte am Ende?
Also die Wallonie hat ja verschiedene Bedenken angemeldet. Da ging es zum Beispiel um die Streitschlichtungsverfahren, also die Gerichtshöfe. Da hat man gesagt, man will das jetzt zu einem internationalen Gericht ausbauen. Das steht auch so in dieser Zusatzerklärung drin. Da wird man kaum Probleme mitbekommen. Man will spezielle Schutzklauseln haben für die Landwirtschaft, aber auch für die Verbraucher. Wenn man merkt, dass durch CETA der Druck auf die Landwirtschaft zu groß wird. Aber es gibt eben einen Punkt, der ist ein bisschen knifflig. Das haben wir Diplomaten erzählt, und zwar sollen die einzelnen Gemeinschaften und Regionen so eine Art Revisionsrecht haben. Das heißt, wenn sie eben feststellen, CETA schadet zum Beispiel der Umwelt oder der Wirtschaft, dann sollen sie von der Föderalregierung fordern können, also der belgischen Föderalregierung, dass Belgien aus CETA aussteigt. Und das ist natürlich ein sehr weitreichender Punkt, weil da eben die Regionen sehr, sehr viel Macht bekommen. Und da ist eben die Frage, ob das so geht und ob das auch die anderen 27 Mitgliedstaaten, ob die dem so zustimmen.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, Kanadas Premierminister, der sitzt auf gepackten Koffern. Was meinst du, kann er bald in den Flieger steigen und dann zum Gipfel morgen?
Also ich habe mich in den letzten Tagen, muss ich echt gestehen, ein paar Mal verhauen mit meinen Prognosen, einfach weil es immer wieder eine neue Wende gegeben hat, eine ganz überraschende, also schwer zu sagen, aber man will das haben und ich denke auch, was man auf jeden Fall prognostizieren kann, CETA wird unterschrieben werden, es wird diesen EU-Kanada-Gipfel auf jeden Fall geben, ob er wirklich jetzt aber morgen schon stattfinden kann bei diesen ganzen prozeduralen Verfahren, die da einfach noch anstehen, das ist wirklich eine Frage, die kann man im Augenblick nicht beantworten, weil wenn man sich nur ein bisschen verhakt, dann kann das einfach zu lange dauern und dann wird das morgen nichts mehr. Aber CETA wird unterschrieben. Also ich glaube, das kann man in jedem Fall sagen.
Und er fliegt ja nicht mit normalen Linienflugzeugen. Insofern, er wird nicht gebucht haben, sagen wir es mal so.
Genau.
CETA eventuell wird dann bald unterschrieben. Die Radio Wissen Korrespondent Jörg Münchenberg war das aus Brüssel mit den Infos. Danke.
Die Radio Wissen Redaktionskonferenz.
In Island. Da gehen Frauen für Gleichstellung auf die Straße und sie können das wunderbare Hu genauso gut wie Fußballfans. Dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit gleich bezahlt werden, dass es genauso viele Chefinnen wie Chefs gibt und so weiter, das fordern sie und das sollte ja eigentlich eine selbstverständliche Sache sein, oder? Irgendwann ist es auch soweit, das können wir versprechen, und zwar in 170 Jahren. Also Mädels, stellt euch schon mal drauf ein, im Jahr 2186 dürft ihr euch dann freuen, da verdient ihr genauso viel wie die Männer. Die Zahl haben wir uns nicht ausgedacht, die kommt vom Weltwirtschaftsforum. Sophie Stiegler aus unserem D-Radio-Wissen-Team, du hast dir diesen neuen Bericht mal angeschaut. Wie kommen die denn auf 170 Jahre?
Ja, die Experten haben sich gut 140 Länder weltweit angeschaut und wie es da in den letzten Jahren so vorangegangen ist. Das Ganze rechnen sie dann hoch. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, wann verdienen Männer und Frauen gleich viel? Wann sind sie auch gleich oft arbeitslos? Wann sitzen genauso viele Frauen wie Männer auf Managerposten und noch einiges mehr? Und so kommen dann die 170 Jahre zusammen. Die Zahl ist jetzt nicht nur unschön, weil sie so hoch ist, sondern weil wir eigentlich schon mal weiter waren. Letztes Jahr hatte der Bericht nämlich statt in 170 Jahren schon in 118 Jahren vorausgesagt, dass es soweit ist. Aber seitdem gab es halt wieder Rückschritte. So, Geld und Job ist aber jetzt nur ein Bereich der Studie. Es geht auch darum, wie es in der Ausbildung aussieht, in der Politik und zum Beispiel darum, wie sich die Lebenserwartung entwickelt.
Aber zum Beispiel bei der Lebenserwartung, da stehen die Frauen ja besser da. Also die werden älter als Männer.
Das stimmt. Also in Deutschland zum Beispiel werden Mädchen, die heute geboren werden, im Schnitt 83 Jahre alt und Jungs nur 78, also 5 Jahre Unterschied. Im Bericht wurde jetzt aber nur gemessen, ob Frauen mindestens so gut dastehen wie Männer. Für noch besser gab es jetzt irgendwie keine Extrapunkte leider. Aber was die Gesundheit angeht, ist weltweit tatsächlich fast Gleichstellung erreicht. Und bei der Bildung sieht es eigentlich auch ganz gut aus. In einigen Ländern ist es natürlich schon so, dass Mädchen zum Beispiel nicht in die Schule dürfen, sondern zu Hause mithelfen müssen. Aber bei der Bildung ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern inzwischen so klein wie noch nie.
Also da sieht's ganz gut aus, aber wenn wir nochmal auf die Bereiche gucken, in denen es noch ordentlich was zu tun gibt, beim Thema Geld und bei Aufsichtsratsposten, da wissen wir ja, dass sich nicht so viel bewegt.
Ja, ganz übel ist es weltweit in der Politik, da mischen Frauen einfach viel weniger mit und auch sonst sitzt im Chefsessel eben klassisch immer noch der Mann. Es ist jetzt auch klar, dass das gar nicht alle Frauen wollen, da macht der Bericht aber keinen Unterschied. Eine interessante Zahl wäre aber noch, Frauen verdienen im Schnitt nur gut halb so viel wie Männer, obwohl sie länger arbeiten. Also wenn eine Frau keinen Beruf ausübt oder Teilzeit arbeitet, was ja oft vorkommt, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie weniger zu tun hat. Also sie erzieht zum Beispiel die Kinder, macht Hausarbeit, pflegt die Eltern und so weiter. Nur wird eben das alles eben nicht bezahlt.
Das sind alles Zahlen, die sind jetzt weltweit. Wie sieht es denn speziell hier bei uns aus in Deutschland?
Also so im Gesamtvergleich zu den anderen Ländern ist Deutschland ein bisschen zurückgefallen. Vor 10 Jahren waren wir mal auf Platz 5.
Was gar nicht so übel ist.
Ja, und jetzt ist es Platz 13, ist jetzt immer noch nicht so schlecht. Ganz vorne sind vor allem Länder in Nordeuropa, Island, die müssten also vielleicht gar nicht so laut schreien, gefolgt von Finnland, Norwegen und Schweden. Und von den großen Industriestaaten liegt Deutschland aber tatsächlich ganz vorne. Also die USA liegen abgeschlagen auf Platz 45, ganz hinten dann arabische Länder und welche im Nahen Osten. Und bei uns sieht es zum Beispiel in der Politik ganz gut aus. Also da sind einige starke Frauen vertreten und wir haben ja auch gerade eine Bundeskanzlerin und eigentlich achten inzwischen alle Parteien auch mehr oder weniger drauf, dass sie Frauen in der Spitze haben. Nur bei der Bezahlung ist natürlich noch Luft nach oben in Deutschland.
Und was man auch mal sagen kann, wir verdienen hier alle gleich, egal ob Mann oder Frau.
Das stimmt.
Das stimmt. Bis Männer und Frauen die gleichen Chancen haben, wird es wohl noch eine Weile dauern. Beim Thema Bezahlung, Job, Führungspositionen, da gab es weltweit sogar Rückschritte. Den Bericht des Weltwirtschaftsforums hat Sophie Stiegler durchgelesen und erklärt. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Blick nach vorne heute Abend. Morgen wird gestreikt. Ja, die Flugbegleiter von Eurowings wollen die Arbeit niederlegen. Eurowings fliegt ab Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn. Den Streik hatte UFO vergangene Woche schon mal angekündigt und dann wieder abgesagt und jetzt doch wieder angekündigt. Morgen wird's also ernst, dann bleiben die Maschinen am Boden. Aber welche genau? Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat das vorhin angekündigt. Mein Kollege Ludger Fittkau hat das hin und her bei UFO in den vergangenen Tagen verfolgt. Ludger, jetzt also doch Streik. Was genau erwartet uns da?
Ja, mehr als man eigentlich womit man rechnen konnte, muss man sagen, Ralf. Es sind nicht nur die Flieger von Eurowings, die auf dem Boden bleiben, sondern auch die von Germanwings. Das ist die Überraschung. Es sind jetzt nicht nur die 26 Flüge von Hamburg, Köln, Düsseldorf und Bonn betroffen, sondern auch noch weitere 58 Flüge von Germanwings, auch von Düsseldorf, Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart, Berlin und Hamburg. Also ein richtiger Machtkampf, den die Flugbegleitergewerkschaft UFO da jetzt mit der Lufthansa anfängt, denn das sind ja Lufthansa-Töchter, Germanwings und Eurowings in Lufthansa, sozusagen Günstigtöchter, sagt man, Billigtöchter könnte man auch sagen. Und mit denen legt sich jetzt also die UFO an. Also betroffen sind tatsächlich doch mehr als 80 Flüge.
80 Flüge heißt aber nicht, sind alle betroffen, ne? Das heißt konkret, es sind einige Flüge von Germanwings und Eurowings.
Ja, es sind aber schon die Flüge, wahrscheinlich viele Flüge von diesen genannten Flughäfen aus und dahinter steckt ein ganz langer Streit zwischen der Gewerkschaft UFO und gerade der Firma Eurowings. Das ist der wichtige Konflikt, der geht schon 3 Jahre lang. Man streitet sich um die Frage, wie geht es insgesamt weiter mit dem Tarifsystem. Und da hat der Gewerkschaftssprecher Nicolae Baublis auch schon mal gesagt, er entschuldigt sich bei den Fluggästen, die jetzt betroffen sein könnten, dieser 80 Flüge, aber es geht nicht anders, weil es schon so lange dauert.
Wir haben 3 Jahre friedliche Lösungen versucht. Wir können gut belegen, dass diese uns auch am Herzen lagen und dass sie fair und tatsächlich für beide Seiten ausgewogen waren. Jetzt hat das nicht geklappt und unsere Mitglieder, aber auch unsere Gäste werden Unannehmlichkeiten erleiden müssen. Das tut uns leid, es macht keinen Spaß. Niemand hat Interesse an Arbeitskämpfen. Von daher bleibt Ihnen als Gast nichts anderes übrig, als bei der Eurowings nachzufragen, ob Ihr konkreter Flug betroffen ist. Und wir hoffen, dass die Arbeitskämpfe ein schnelles Ende finden werden und alle wieder ihrem Job nachgehen können.
Ja, man soll bei Eurowings auf die Homepage gucken in den nächsten Stunden. Ab 20 Uhr soll ein Ersatzflugplan vielleicht vorliegen, damit man doch eine Chance hat, noch wegzukommen. Und dasselbe sollte man auch tun, wenn man mit Germanwings morgen eigentlich fliegen wollte.
Erklär nochmal, warum diese massive Streikattacke? Was fordern die Flugbegleiter?
Bei Eurowings geht es um grundsätzliche Dinge, beispielsweise Tariferhöhungen natürlich immer wieder, aber auch um eine betriebliche Altersversorgung, die es noch nicht gibt, einen Mitarbeiterfonds und Arbeitsplatzsicherung in Deutschland. Dahinter steckt auch, dass Eurowings auch schon Flüge ins Ausland verlegt hat, nach Österreich beispielsweise, und auch während der Verhandlungen gesagt hat, wir möchten auch ein Flugzeug in Palma de Mallorca oder mehrere Flugzeuge in Palma de Mallorca platzieren. Da gibt es überhaupt keinen Tarifvertrag. Also es ist schon eine Kampfansage an die Gewerkschaft UFO. Bei Germanwings geht es um einen Teilzeittarifvertrag, der, so heißt es, eine Entlastung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bringen soll. Also da geht es um die Stewardessen vor allem, denke ich, die auch vielleicht Mütter werden wollen. Aber Teilzeittarifvertrag heißt natürlich auch immer dann später Einbußen bei der Rente. Also da muss man schon auch gucken, dass dann der Tarifvertrag auch ordentlich aussieht. Das sind die Kernpunkte.
Außer dass wir nachher auf den Webseiten sehen können, welche Flüge betroffen sind, gibt es andere Reaktionen von den Gesellschaften, von Eurowings und Germanwings?
Ja, also Eurowings, da konnte ich mit dem Unternehmenssprecher Heinz-Joachim Schöttes sprechen, der überhaupt kein Verständnis natürlich hat für den Streik der Gewerkschaft und der sagt, wir haben doch alles versucht in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Wir konkurrieren ja mit EasyJet und Ryanair, das stimmt auch. Und er sagt, wir haben also doch alles versucht.
Wir haben angeboten eine Tariferhöhung von durchschnittlich 7% und zusätzliche variable Vergütung angeboten, sodass sie unmittelbar am Erfolg der Eurowings beteiligt werden, die Flugbegleiter. Und wir haben auch angeboten, den Aufbau einer Unterstützungskasse, woran wir uns beteiligen würden. Und das ganze Paket gehen wir an die Grenze dessen, was in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld machbar und vertretbar ist.
Die Gewerkschaft sieht das anders. Die sehen sich natürlich immer im Vergleich auch zu den Lufthansa-Beschäftigten, die ja ganz andere Tarifbedingungen noch haben. Und deswegen, es geht auch ein bisschen darum, sozusagen eine Zwei-Tarifstruktur, eine sozusagen zwei Tarife zu vermeiden. Einmal den besseren Lufthansa-Tarif und langfristig diese Billigtarife bei den anderen Lufthansa-Töchtern.
Der Streik bei Eurowings. Überraschend ist da jetzt noch Germanwings dazugekommen. Ludger Fittkau hat hatte die Infos in D-Radio Wissen. Und der Tipp an alle, die morgen fliegen müssen oder die jemanden kennen, der morgen mit Germanwings/Eurowings fliegen muss, der Blick ab 20 Uhr auf die Webseiten der Unternehmen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Will ich nur dich? Klingt auch so nach einer Frage, nach einer Entscheidung eigentlich. Ja, nein, nein, ja, will ich doch nicht, vielleicht will ich weiß es nicht. So läuft das ja eigentlich von früh bis spät, ne? Es geht um Entscheidungen und fleißige Gehirnforscher haben sie mal gezählt. Die Entscheidungen am Tag bei uns Menschen, durchschnittlich entscheiden wir bis zu 20.000 Mal pro Tag. Forscher an der Ohio State University, die haben jetzt eine Studie vorgelegt, in der sie wissen wollten, wie problemlos und schnell Menschen zu einer Entscheidung gelangen. Und dabei haben sie die Gruppe getrennt und herausgefunden, dass mächtige Menschen, also eigentlich Entscheider, ja, sich mit manchen Entscheidungen schwerer tun und auch länger brauchen. Und zwar immer dann, wenn sie eine kompliziertere Faktenlage haben, wenn die Faktenlage unklar ist. Unser Reporter Stefan Beuting wollte wissen, ob ihr da draußen das drauf habt mit dem Entscheiden. Und für den Fall der Fälle hat er sich auch noch Tipps beim Experten geholt.
Es soll ja Menschen geben, die haben Probleme damit, sich gut zu entscheiden. Wie ist denn das bei dir?
Ich wäre ganz schlechter drin.
Ja?
Ja. Ja, kenne ich gut. Ja, der Typ, den es nicht so leicht fällt, sich zu entscheiden.
Ja, ich entscheide manchmal einfach nur mit einer Münze.
Ich bin nicht sehr entscheidungsfreudig.
Erste Selbsteinschätzung? Eher nicht. Das waren heute so circa 3/4 von euch. Und dann gab es da die andere Gruppe.
Ich habe wenig Probleme mit dem Entscheiden.
Also früher konnte ich vielleicht auch nicht so gut eine Entscheidung treffen, aber jetzt im Laufe meines Lebens klappt das immer besser. Ich denke, das ist eine wichtige Sache in der Entwicklung eines jeden.
Aber wenn unser ganzes Leben voller Entscheidungen steckt und manche Entscheidungen unser Leben komplett verändern können, dann wird es doch höchste Zeit, darüber besser Bescheid zu wissen.
Also Kopf oder Zahl und dann entscheide ich aber eigentlich doch eher das, was ich davor schon präferiert habe.
Ah ja, interessantes Modell. Aber vielleicht steigen wir mal etwas weiter vorne ein. Warum ist denn Entscheiden überhaupt so schwierig? Es könnte mit Angst zu tun haben.
Also man könnte etwas falsch machen.
Das ist Markus Dörr. Er trainiert und berät Führungskräfte und kennt das Problem mit dem Entscheiden.
Weil wir oft nicht absehen können, was bedeutet das für uns in 5 Monaten oder in 5 Jahren.
Das kann bei mir eigentlich auch schon beim Essen losgehen. Also wenn ich im Restaurant sitze und möglichst das beste Essen haben möchte für den besten Preis. Es geht aber auch zu wichtigen Entscheidungen. Also,
Studium, Wohnort. Und wie im Fall der Forscher aus der Ohio State University, eine Personalentscheidung. Interessant dabei war eben das Ergebnis, dass diejenigen, die in höheren Positionen sitzen, sich dann mit Entscheidungen schwer tun, wenn die nicht klar zu fällen sind. Irgendetwas Ambivalentes an sich haben.
So, also ich bin halt sehr sensibel und ich glaube, deswegen versuche ich irgendwie möglichst das Beste abzuschätzen, weil ich halt niemanden Schaden nehmen will oder mich selbst vielleicht auch nicht schädigen will.
Die einen zögern etwas mit ihrer Entscheidung, andere drücken sich scheinbar komplett davor. Aber eigentlich geht das nicht.
Wenn ich eine Entscheidung nicht treffe, dann ist es auch eine Entscheidung. Aber irgendwann muss ich sie treffen und die wird nicht besser.
Das bringt uns zu den Tipps. Da sagen die Forscher aus Ohio jetzt nicht so viel dazu. Dafür haben einige von euch eine ganz gute Methode vorgeschlagen.
Ja, also man informiert sich, man macht vielleicht Pro-Kontra-Listen.
Aufschreiben hilft wahnsinnig. Also wirklich die Pros und Kontras aufschreiben.
Das Gute daran: ich hole die Entscheidung zunächst mal raus aus der Gefühlsecke hinein in den Ratio-Bereich. Guter Start, findet auch Markus Dörr. Allerdings sei das natürlich so eine Schwarz-Weiß-Technik, unterkomplex. Sein Rezept, die SWOT-Technik.
Die Technik ist einfach. Wir haben ein Vier-Felder-Schema. Oben links schreiben wir uns auf die Schwächen bzw. die Stärken einer Entscheidung im Jetzt. Und darunter nochmal 2 Felder, da steht dann Chancen und Risiken. Und da schreiben wir auf, was das in der Zukunft für uns bedeutet. Also viele Entscheidungen sind auch leichter zu treffen, wenn ich mal den Blick in einen späteren Zeitpunkt werfe.
Pro Wahlmöglichkeit ein 4-Felder-Schema. Oben links die Stärken, oben rechts die Schwächen. Für heute. Unten die Chancen und Risiken für die Zukunft. Ein kleiner Trick noch obendrauf. Frage nicht nach dem Verlust, frage lieber nach dem Gewinn, den deine Entscheidung bringen kann. Soweit der Experte. Aber ihr hattet auch noch 1-2 richtig gute Tipps.
Ich denke, drüber schlafen, das hat mir immer gut getan. Ne? Also nicht alles über Kopf.
Boah, ich würde sagen, einfach das Herz folgen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist ein Dilemma. Da fragt Russland bei Spanien an, sag mal, können wir bei euch tanken? Können wir bei euch tanken? Haben sie übers Meer gerufen wahrscheinlich. Klar, sagen die Spanier, es geht ja um die Tanks von 8 großen Schiffen. Da kann man den ein oder anderen Euro verdienen. Und deshalb wollten heute Nachmittag 8 russische Kriegsschiffe in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika ihre Dieseltanks füllen. Aber das fand die NATO nicht ganz so toll. Warum nicht? Oliver Neuroth in Madrid.
Ja, es heißt, dass das Schiffe sind, die in Richtung Syrien fahren und da eben im Kriegseinsatz sein sollen. Und da hat die NATO natürlich gesagt, da kann Spanien jetzt bitte nicht das Ganze unterstützen, also sprich mit Betankung nachhelfen, dass diese Schiffe also weiterkommen. Deswegen gab es da also durchaus einen kleinen Aufstand von NATO-Seite und Spanien musste reagieren beziehungsweise hat erstmal gesagt, naja, wir sehen uns das mal genau an. Und Russland hat nun diesen Antrag zurückgezogen, diese Schiffe betanken zu lassen und das kommt jetzt wahrscheinlich der spanischen Regierung ziemlich gelegen.
Also Spanien ist aus der Nummer raus.
Das könnte man so sagen. Allerdings wurden in der Vergangenheit eben immer wieder russische Schiffe betankt. Zum letzten Mal am 16.10., also vor 10 Tagen. Das heißt, möglicherweise muss sich die spanische Regierung jetzt nochmal nachträglich erklären, warum das über Jahre gemacht wurde, warum also russische Kriegseinsätze möglicherweise auch unterstützt worden sind von spanischer Seite aus. Das könnte also noch ein Nachspiel haben.
Jetzt sind diese Schiffe ja aber trotzdem dort irgendwo vor der spanischen Küste unterwegs oder müssen wahrscheinlich jetzt auch bald anhalten, weil der Sprit langsam leer geht. Weiß man denn, wo die jetzt neuen Diesel herbekommen?
Das weiß man offiziell noch nicht. Es heißt nur, der Antrag an Spanien wurde zurückgezogen. Also Ceuta, dieser Hafen, diese Exklave, die spanische, wird nicht angesteuert. Ob jetzt die Schiffe weiter Richtung Libyen, Richtung Türkei fahren, offiziell ist da nichts bekannt.
Wie diskutiert eigentlich die spanische Öffentlichkeit über diesen Spagat zwischen auf der einen Seite Geschäft vielleicht und Bündnisverpflichtung mit der NATO? Sind die jetzt glücklich nach dem Motto, puh, zum Glück ist doch alles gut gegangen, das Problem ist aus der Welt? Oder sagen die auch schade?
Also ein riesiges Thema ist es in der spanischen Öffentlichkeit, in der spanischen Presse überhaupt nicht. Es gab jetzt ein paar Zeitungsartikel, ein paar Stellungnahmen dazu. Also ein Gesprächsthema auf der Straße ist es sowieso nicht, weil es ja doch recht komplex ist und nicht so wirklich griffig. Und im Prinzip hat sich ja die Geschichte jetzt wirklich in Luft aufgelöst. Das heißt also, die spanische Regierung wird durchatmen und sagen, okay, wir müssen uns vielleicht für die Sachen in der Vergangenheit noch rechtfertigen. Aber jetzt erstmal ein akutes Problem ist es nicht mehr. Deshalb ist das Thema tatsächlich in Spanien auch jetzt gar nicht so riesengroß.
Was noch spannend ist, diese Tankstelle in Anführungsstrichen, ja, die ist ja in einer Exklave von Spanien in Nordafrika. Kannst du dazu was sagen?
Ja, diese Exklave, die heißt Ceuta, liegt nicht auf spanischem Festland, sondern auf der anderen Seite des Mittelmeers, auf dem Gebiet von Marokko. Ceuta ist quasi so groß wie eine Kleinstadt, 18 Quadratkilometer groß, also so groß wie ungefähr eine Nordseeinsel. Spiekeroog ist knapp 19 Quadratkilometer groß, also ungefähr diese Größe hat Ceuta, hat eben auch einen Hafen, an dem Schiffe betankt werden können. Und das war in der Vergangenheit eben auch dann teilweise mal ein Schiff aus Russland. Ist also eine ganz kuriose Sache, gehört zu Spanien, liegt aber eigentlich auf marokkanischem Boden.
Spanien betankt die russischen Kriegsschiffe jetzt doch nicht. Cori Oliver Neuroth war das aus Madrid.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Euer persönlicher Assistent, wenn es um Infos geht, am Abend 19.15 Uhr gleich die Redaktionskonferenz. 10.000 Menschen in Deutschland werden in den nächsten Tagen eine persönliche Assistentin bekommen. Sie hört auf den Namen Alexa. Ist eine Stimme, die aus kleinen Lautsprechern kommt, die Amazon ab heute auch in Deutschland verkauft. Limitiert erstmal auf 10.000 Stück. Amazon Echo heißt das Produkt. Ist eigentlich nichts Neues. In den USA werden die Dinger schon seit Sommer 2015 verkauft. Und an sich sind solche digitalen Assistenten auch nichts Neues. Ne? Apple hat Siri, Microsoft hat Cortana. Bei Google sagt man in der Regel einfach nur, okay Google, und schon wird geholfen. Beim Echo, da ruft man Alexa. Und einer, der das schon seit einem halben Jahr macht, weil er sich ein Echo aus den USA mitgebracht hat, ist Ruben Denwald aus München. Ruben, dein Fazit nach 6 Monaten Alexa, nutzt du sie?
Ja, also ich muss sagen, ich benutze sie zwar wahrscheinlich für viel weniger, als sie wirklich kann, aber für das, was ich benutze, das funktioniert ganz wunderbar, macht super viel Spaß und ist für mich irgendwie so ein Stückchen Zukunft schon. Also es hört sich zwar vielleicht übertrieben an, aber es ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl, wenn man einfach nur was sagen muss und dann gehen die Lichter an oder das Radio geht an oder was auch immer.
Aber es gibt ja schon Siri und Cortana und OK Google. Was ist das Besondere an Alexa?
Ja, also das Besondere finde ich ist, dass sie einfach sehr, sehr kompakt ist, eine gute Soundqualität hat und sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell funktioniert. Ich finde, es ist eigentlich eine der beeindruckendsten Sachen ist, wie gut das Mikro funktioniert, weil das wirklich, auch wenn man, sag ich mal, anderthalb, zwei Räume weiter ist, irgendwo einen noch hört und auch versteht. Und das funktioniert einfach sehr, sehr präzise.
Hast du da kein Problem damit, dass sie eigentlich die ganze Zeit immer lauscht, was du so redest?
Ja, das ist natürlich ein Thema, da macht man sich irgendwie Gedanken drüber, aber da man ja sowieso im Internet relativ gläsern ist, mache ich mir da weniger Gedanken drüber. Ich erfreue mich eigentlich eher an der Technik.
Wo steht die bei euch?
Die steht bei mir in meinem Büro.
Also jetzt lauscht sie nicht im Schlafzimmer.
Nein, das nicht. Das Schlafzimmer ist zum Glück am anderen Ende der Wohnung und da weiß man jetzt nicht, ob man die da wirklich stehen haben müsste. Da hätte vermutlich meine Frau was dagegen.
Du nutzt sie in erster Linie, um Licht anzumachen, um mal Musik abzuspielen. Lass uns doch mal so ein paar Sachen ausprobieren. Also frag sie doch mal so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, frag sie mal, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird.
Alexa, wer wird Präsident der Vereinigten Staaten?
Der Präsident von Vereinigten Staaten ist Barack Obama.
Ja, das würde ich sagen, hat jetzt nicht so gut funktioniert, liegt aber vermutlich auch daran, dass jetzt die ersten Tage der deutschen Version sind. Also ich habe die Alexa mir aus USA mitgebracht vor einem halben Jahr und habe sie eigentlich bis vor ein paar Tagen auch auf Englisch benutzt. Und da muss man sagen, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Also gerade was solche Allgemeinwissen-Fragen oder was irgendwelche News betrifft oder Wetter, das klappt sehr, sehr gut. Auf Deutsch ist das Ganze noch ein bisschen holprig.
Frag sie mal, wie sie Siri findet.
Alexa, wie findest du Siri?
Es gibt viele Sprachassistenzen und jeder ist auf ihre Art einmalig.
Oh.
Ja, das ist eine sehr politisch korrekte Antwort, würde ich sagen.
Frag sie mal, was sie in Deutschland kosten wird. Vielleicht weiß sie das.
Alexa, was wirst du in Deutschland kosten?
Das gehört zu den Dingen, die ich nicht weiß.
Oh, okay. Ich weiß es aber, 180 Euro, 179 Euro. Sie kann dir ja auch die Top-News vorlesen. Also du kannst dir nach bestimmten Nachrichten auch fragen wahrscheinlich. Kannst du sie fragen, was mit Sarah Lombardi und Pietro los ist?
Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ich kann sie mal fragen. Wie heißen die zwei?
Sarah Lombardi. Frag mal nach Nachrichten rund um Sarah Lombardi oder so.
Alexa, was sind die News rund um Sarah Lombardi?
Hier ist eine tägliche Zusammenfassung in BBC News von TuneIn.
BBC News with Kathy.
Alexa,
okay. BBC Stop. News wird wahrscheinlich nicht die Scheidung von Sarah und Pedro covern, aber sie würde dir jetzt die BBC News vorlesen im Prinzip.
Ganz genau, das, was da jetzt gerade passiert ist. Sie hat einfach nur das Wort News gehört und hat dann daraufhin meinen Newsflash, den kann man sich einrichten in seinem Profil. Da kann man dann anklicken, was einen interessiert. Und sobald man nach News fragt, wird einem dieser Newsflash eben vorgelesen.
Lass uns mal Musik anmachen. Spiel mal Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake.
Alexa, spiel Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake auf Spotify.
Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake von Spotify.
Mach mal lauter.
Alexa, lauter.
It goes electric, baby, when I turn it on.
Alexa, stopp. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut und das ist auch ehrlich gesagt eine der Sachen, wofür ich sie jetzt am meisten benutze. Also Radio hören, Musik hören, bestimmte Titel auf Spotify. Bei Radio zum Beispiel ist das relativ einfach und funktioniert auch sehr, sehr gut.
Amazon Echo gibt es ab heute in Deutschland. Der Radiowissenhörer Ruben Dennenwald hat das Ding schon länger zu Hause rumstehen, hat sich aus den USA mitgebracht. Funktioniert auf Deutsch momentan so lala.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute war der 317. Verhandlungstag im NSU-Prozess. Da ging es unter anderem darum, ob Beate Zschäpe eine Synagoge in Berlin als mögliches Anschlagsziel ausgespäht hat. Sie hat es bestritten in einer Erklärung ihres Anwalts. Der Richter hat aber auch Fragen rund um den Fall Peggy gestellt. Da waren ja DNA-Spuren von Uwe Bönhardt am Fundort der Leiche der ermordeten Peggy gefunden worden. Uwe Bönhardt, auch mutmaßliches NSU-Mitglied, tot. Thies Maasen ist beim Prozess für uns mit dabei. Thies, also der Richter Manfred Götzel, der hat höchstpersönlich gefragt, ob Zschäpe Informationen zum Mord an Peggy hat. Das war nicht zu erwarten, oder?
Das war nicht zu erwarten. Das hat nicht mal das Oberlandesgericht hier selber erwartet. Wir haben heute früh noch mit einer Sprecherin gesprochen, haben gefragt, ja, wird denn Peggy Thema werden im NSU-Prozess? Und sie hat es eigentlich weitgehend ausgeschlossen, weil sie gemeint hat, naja gut, selbst wenn Uwe Bönhardt etwas mit dieser Tat zu tun haben könnte, er ist ja tot. Er ist hier nicht auf der Anklagebank, sondern Beate Zschäpe. Umso mehr hat es uns dann überrascht, dass Manfred Götzel tatsächlich einen ganzen Fragenkatalog, also jetzt nicht wahnsinnig viele Fragen, aber doch einige Fragen an Beate Zschäpe gerichtet hat, die im Zusammenhang mit dem Fall Peggy stehen.
Und sie sagt, sie wird darauf antworten, allerdings schriftlich. Wann ist denn da mit einer Antwort zu rechnen?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, nächste Woche ist Verhandlungspause, aber ich gehe mal davon aus, dass es in 2 Wochen oder sowas der Fall sein wird. Das kommt immer darauf an, wann ihr fünfter Anwalt Zeit hat. Hermann Borchert, der heute auch im Prozess war, der hat ja gesagt, ja, wir werden darauf antworten in schriftlicher Form, wie üblich sozusagen. Und dann kommt es darauf an, wann der Gelegenheit findet, sich mit seiner Mandantin auch über dieses Thema dann in Untersuchungshaft auszutauschen.
Aber die Tatsache, dass sie schon sagt, ja, sie wird sich schriftlich äußern, deutet ja schon darauf hin, dass sie irgendwas weiß oder nicht.
So weit würde ich nicht gehen in der Interpretation. Sie muss einfach antworten, weil sie jetzt mal damit angefangen hat zu antworten. Jedenfalls auf die Fragen des Senatsvorsitzenden, auf die Fragen der Nebenklage will sie ja direkt nicht antworten. Aber sie hat angefangen, Aussagen zu machen. Und wenn sie jetzt ausgehend an diesem Punkt aufhört und nichts mehr dazu sagt, dann wäre das seltsam. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie da irgendetwas, was mit dem Fall zu tun hat, beitragen wird. Sie hat ja bislang eigentlich immer nur das bestätigt, was man ihr eh nachweisen konnte und hat eigentlich zur weiteren Aufklärung der ganzen NSU-Affäre relativ wenig beigetragen.
Dann wurde heute noch über Zschäpes Berlin-Besuch gesprochen und über die jüdische Synagoge in der Hauptstadt. Was ist da rausgekommen?
Da ist ein Objektschutzmann befragt worden, der damals im Mai 2000 war das Wache geschoben hat vor der Synagoge in der Riekestraße und dem eine Personengruppe in einem benachbarten Biergarten, 10, 15 Meter weg vom Eingang zu der Synagoge, die sind ihm aufgefallen, eine Personengruppe, wohl vor allem sind sie ihm aufgefallen, weil eine Frau ihm offensichtlich gut gefallen hat, die er attraktiv fand und die im Stil der 60er Jahre gekleidet war. Und dann hat er abends im Fernsehen die Sendung Kripo Live auf MDR gesehen und da gab es einen Fahndungsaufruf nach dem Trio und da hat er dann auf einmal Beate Zschäpe wiedererkannt und hat dann auch sofort beim LKA Thüringen angerufen, das ist am nächsten Tag auch schon vernommen worden und deswegen ist diese Aussage sehr wertvoll, weil sie damals sehr frisch war und er hat da doch einige interessante Details damals genannt, nämlich dass die Gruppe offensichtlich mit Kartenmaterial dort hantiert hat an diesem Tisch im Biergarten, wo sie gesessen sind. Das könnte natürlich, muss man natürlich auch jetzt wieder mit Vorsicht sagen, aber das könnte natürlich darauf hinweisen, dass Beate Zschäpe bei Ausspionierungen mit dabei war. Also die Synagoge ist natürlich ein potenzielles Ziel für Neonazis und man darf ja nicht vergessen, nur wenige Monate später, im September 2000, gab es den ersten Mordanschlag.
Aber Ihre Antwort heute vor Gericht, wieder schriftlich, war ja, nö, ich war nur als Touristin in Berlin, oder?
Ja, aber sie hat zugegeben, sie war da. Also das ist ja wieder so ein typisches Beispiel für ihre Art zu antworten. Wenn klar ist, dass man ihr das nachweisen wird, dann gibt sie das zu, aber behauptet dann eben, ja, ich habe nur den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das KDW angeschaut und ich war besonders vom KDW beeindruckt, weil sowas habe ich noch nie gesehen. So wurde das gesagt von ihr oder von ihrem Anwalt, der hat es vorgelesen. Wir haben aber jetzt erfahren, heute noch im Prozess, die Nebenklage hat einen entsprechenden Beweisantrag gestellt, dass offenbar zur selben Zeit ein zentraler Kontaktmann des Trios, nämlich der Chemnitzer Neonazi Jan W., auch in Berlin war. Der wurde nämlich damals überwacht vom Verfassungsschutz, dem Sächsischen, und die haben sein Handy mehrfach in der Hauptstadt geortet an verschiedenen Orten. Und das ist natürlich ein seltsamer Zufall, dass einer, der dem NSU unter anderem Wohnungen mit besorgt hat, der ihnen Geld verschafft hat, der auch damit wohl beauftragt war, ihnen Waffen zu besorgen, dass der zum selben Zeitpunkt wie das Trio in Berlin ist.
Thies Maasen war das vom NSU-Prozess in München in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Weg mit den Studiengebühren, fordern viele Studenten in Südafrika. Sie protestieren jetzt schon seit einem Jahr immer und immer wieder. Denn wer arm und schwarz ist, der hat kaum eine Chance zu studieren. Nachdem es einige Monate eher ruhig war, eskalieren die Proteste seit ein paar Wochen immer und immer wieder. Studenten brennen Universitätsgebäude nieder, greifen Sicherheitsleute mit Steinen an. Die Polizei schießt mit Gummigeschossen und wirft Blendgranaten. Jan-Philipp Schlüter in unserem Südafrika-Studio in Johannesburg. Wie sieht denn derzeit der Alltag an vielen Universitäten in Südafrika aus?
Ja, ich würde sagen, an manchen Universitäten ist sowas wie ein Ausnahmezustand Normalität geworden. Gerade so in den Universitäten in Kapstadt ist gerade relativ viel an Protesten am Laufen. Auch die Wits-Universität in Johannesburg wird immer wieder gestört durch protestierende Studenten, die dann das Ganze auch auf die Straße bringen. Es werden Autos angezündet, Polizeiautos, Busse. Viele versuchen, Gebäude von Universitäten anzugreifen. Heute gab es eine wichtige Rede des Finanzministers vor dem Parlament in Kapstadt und auch da gab es gewalttätige Proteste. Also ich würde sagen, es ist eine radikale Minderheit an Studenten, die momentan protestiert. Definitiv eine Minderheit, aber die machen sehr, sehr nachhaltig auf sich aufmerksam und machen dabei auch viel kaputt.
Ich habe Bilder gesehen, Videoaufnahmen von diesen Protesten. Da waren jetzt nicht nur Schwarze dabei, sondern auch Weiße. Das heißt, alle gehen im Prinzip auf die Barrikaden wegen dieser Ungerechtigkeit?
Ich glaube, dass es einen ganz, ganz großen Konsens bei den Studenten gibt, dass das derzeitige System so nicht weitergehen kann, dass das System zu teuer ist, dass es zu viele Studenten gibt, die sich das System nicht leisten können, die nicht an die Uni gehen können, die nicht wissen, wie sie dann überleben können. Und das betrifft zwar meistens schwarze Studenten, aber es gibt natürlich auch weiße Studenten, die aus Solidarität mit demonstrieren. Insofern würde ich sagen, diese Demonstrationen werden so lange weitergehen, und zwar von schwarzen wie von weißen Studenten, bis eine Lösung gefunden ist. Und die Lösung kann eigentlich nur sein, dass der Staat mehr Geld in die Universitäten gibt, damit mehr Studenten unterstützt werden können während des Studiums.
Rechne doch mal um für uns. Geht es eigentlich darum, dass die Studiengebühren komplett abgeschafft werden oder dass sie ja zu hoch sind? Wie hoch sind sie denn?
Das ist beides. Also im Schnitt muss ein Student in Südafrika um die 5.000 Euro im Jahr ausgeben für Gebühren und Unterhalt. Das klingt jetzt für uns vielleicht gar nicht so viel, aber man muss überlegen, schwarze Südafrikaner, ganze Familien verdienen im Schnitt vielleicht 7.000 Euro in Südafrika. Und dann eben einen Riesenteil für die Uni auszugeben, das können sich viele Familien gar nicht leisten. Und es gibt zwar staatliche Unterstützung, es gibt Stipendien, aber das sind einfach viel zu wenig. Die Studenten fordern tatsächlich, dass alle Gebühren weg müssen. Die sagen also, nächstes Jahr keine Erhöhung der Studiengebühren, in den Jahren danach komplette Abschaffung. Das ist aber einfach nicht bezahlbar, da ist das Geld nicht da. Deswegen die Politiker sagen, naja, wir können schauen, dass wir die Studiengebühren nicht zu wahnsinnig erhöhen. Wir können schauen, dass wir armen Leuten und Leuten, die sich eben die Uni nicht leisten können, mehr Geld als Unterstützung geben. Aber dass Reiche zum Beispiel keine Uni-Gebühren zahlen sollen, das können wir nicht vermitteln. Also dass die Gebühren komplett abgeschafft werden in Südafrika, das glaube ich nicht. Dafür hat der Staat einfach nicht das Geld.
Also verhärtet auf beiden Seiten, das sieht nicht danach aus, als würde es da demnächst eine Einigung geben und dann gehen die Proteste jetzt weiter, oder wie?
Ja, es ist so ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite haben wir diese wirklich sehr gewalttätigen Proteste und auch die wirklich gewalttätige Polizei, die da hart durchgreift gegen die Protestierenden. Auf der anderen Seite, ich war hier in Johannesburg auf zwei Uni-Campussen unterwegs, von der UJ und der Wits-Universität, und da sieht man zwar überall Polizei, aber die meisten Bereiche der Uni sind eher ruhig und es gibt viele, viele Studenten, die jetzt sich erstmal in Ruhe vorbereiten wollen auf die Abschlussprüfungen, die im November, Dezember stattfinden, die sagen, hey, wir haben so viel investiert, sowohl finanziell als auch von der Zeit, als auch vom Lernen, dass wir jetzt einfach diese Prüfungen machen müssen. Insofern ist es so ein bisschen schizophren. Es gibt eben Protestierende, aber ich würde sagen, die Mehrheit denkt erstmal an sich, möchte erstmal dieses Semester in Ruhe zu Ende bringen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Und wir sind gespannt. Es gibt jetzt vom Präsidenten ein eingesetztes Taskteam. Mehrere Minister sollen sich darum kümmern. Wir sind gespannt, ob die in den nächsten Wochen tatsächlich in dieser schwierigen Situation eine Lösung finden.
Jan-Philipp Schlüter war das in Johannesburg über die Studierendenproteste in Südafrika.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Kameras, überall Kameras. Sie schauen uns zu auf dem Weg zur Arbeit, sie beobachten uns im Supermarkt und auch zu Hause haben viele schon Überwachungskameras. Aber das reicht einem Mann noch nicht, nämlich Thomas de Maizière, unser Bundesinnenminister, der möchte die Videoüberwachung ausbauen. Warum er das will, das weiß Gudula Geuter, unsere Korrespondentin aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Wie begründet de Maizière denn seine Pläne für mehr Videoüberwachung?
Man muss dazu sagen, er will nicht allgemein mehr Videoüberwachung, sondern es geht um ganz konkrete Konstellationen. Es geht nämlich zum Beispiel um Einkaufszentren oder um Parkhäuser oder um irgendwelche Sportstätten, Sportstadien. Das heißt, es geht um Orte, die von Privaten betrieben werden, wo auch Private im Zweifel das Hausrecht haben, wo erstmal die Polizei mit einer öffentlichen Überwachung auch nichts zu suchen hat. Und da gibt es zum Teil natürlich auch Kameras, nur die müssen von den Landesdatenschutzbeauftragten genehmigt werden. Und Thomas de Maizière findet, dass die da zum Teil zu strikt sind, eine zu wenig einheitliche Praxis haben und möchte jetzt insgesamt ins Gesetz schreiben, dass auch die Sicherheit der Bevölkerung ein Grund ist, in solchen privaten Orten Videoüberwachung einzuführen. Das ist bisher, steht das so nicht im Gesetz, das fließt zum Teil natürlich ein. Also sicherlich ist bei Sportstadien das schon immer auch ein Kriterium gewesen. Aber das soll jetzt nicht nur im Gesetz stehen, sondern soll auch bei der Abwägung ein ganz besonderes Gewicht haben. Das kann also im Ergebnis dazu führen, dass in solchen privaten Orten mehr erlaubt sein würde an Videoüberwachung als im öffentlichen Raum.
Hat das eigentlich auch was mit dieser Bundesnachrichtendienstreform von vergangenem Freitag zu tun oder ist das eine komplett andere Nummer?
Das ist eine komplett andere Nummer. Das geht ja hier um Aufgaben, die normalerweise die Polizei hätte und die sie hier noch nicht mal übernehmen würde, sondern die würden dann ja im Prinzip die Privaten übernehmen. Die würden wie immer ihre Kameras laufen lassen, aber die Polizei könnte dann darauf zugreifen. Und da geht es aber eben wirklich um das Sichtbare, nicht um Nachrichtendienste, nicht um Verfassungsschutz, nicht um BND, sondern um die Polizei. Das heißt, völlig andere Nummer, aber auch da müsste eben das Gesetz geändert werden.
Sein Plan umfasst auch Gesichtserkennung an Bahnhöfen. Was wurde darüber heute bekannt?
Das ist eine andere Kiste, sage ich mal ganz grob. Das ist bisher nur eine Prüfung. Er hatte im August einen ganzen Maßnahmenkatalog angekündigt. Da kamen die beiden Punkte vor. Aber das eine ist jetzt wirklich ein Referentenentwurf, der in der Abstimmung ist. Das andere ist der vage Plan oder mehr oder weniger vage Plan, dass man da mit der Bahn spricht, dass man ein Pilotprojekt macht. Und dafür gibt es noch keinen Zeitplan. Das kann irgendwie im nächsten halben Jahr oder sowas mal sein. Und zwar geht es da erstmal darum, dass man sogenannte intelligente Videotechnik einsetzt. Und das kann tatsächlich die Gesichtserkennung sein. Das kann aber auch einfach nur sein, dass man so eine Videotechnik verwendet, die erkennt, wenn ein Koffer zu lange an einem Ort steht oder wenn jemand immer wieder an einen Ort geht, um den auszuforschen oder so. Das muss also nicht Gesichtserkennung sein, die wäre natürlich besonders sensibel. Und da hat ein Sprecher des Innenministeriums heute ausdrücklich gesagt, das ist noch nicht raus, um was es da eigentlich geht. Man will nur eben diese intelligente Videotechnik testen, um einfach mal zu gucken, ob man da nicht einfach mehr Sicherheit schaffen kann.
Viele sagen ja, es gibt schon genug Videoüberwachung, ne? Aber wer ins Ausland schaut, nach London oder nach New York, da gibt es ja kaum einen Quadratmeter, der nicht von der Kamera abgedeckt ist. Davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt hier in Deutschland und daran werden auch neue Gesetze erstmal nichts ändern. Das wird wahrscheinlich so nie kommen, oder?
Nee, das wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland jemals so kommt. Das ist einfach eine andere Kultur. Also die Kultur der großen Zurückhaltung, die es hier Überwachung gegenüber gibt, die gibt es ja zum Beispiel in England insgesamt nicht. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Videoüberwachung. Aber das ist ja trotzdem nicht notwendig ein Argument dafür, mehr einzuführen. Also die Kritiker verweisen eben darauf, dass der Nutzen der Videoüberwachung auch schwer nachzuweisen ist. Wir reden jetzt hier vor allem von Terrorgefahren. Um mal ganz zynisch zu sein, wenn wir von Selbstmordattentätern reden, dann bringt Videoüberwachung weder präventiv noch zur Strafverfolgung was. Wenn wir natürlich von der Bombe sprechen, die im Bonner Hauptbahnhof abgelegt wird, dann kann das für die Aufklärung was bringen. Aber das, woran man gemeinhin denkt, die ganz allgemeine Alltagskleinkriminalität, da gibt es wirklich viele Studien, die sagen, die geht einfach an andere Orte, die verlagert sich einfach. Also das, worum es wohl vor allem geht, das ist die Frage gefühlte Sicherheit. Da bringt das wirklich auch was, die Videoüberwachung. Und das muss man einfach jeder für sich abwägen, ob man sagt, man findet das einen schlimmen Eingriff in Datenschutzrechte, was ich jetzt persönlich mir nicht so angenehm wäre mit viel Videoüberwachung, oder ob man sagt, dieses Gefühl von mehr Sicherheit, das ist mir als solches so viel wert. Und das ist eben zum Beispiel in England so, dass das einfach überwiegt.
Mehr Kameras zur Überwachung in Deutschland fordert Thomas de Maizière. Gudula Geuter war das aus unserem D-Radio-Wissen Hauptstadtstudio in Berlin. Und das war die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Am Mikrofon Ralf Günther. Tschüss.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.